Thornhill saß im Frühstücksraum des Hotels und trank seine dritte Tasse Kaffee, als der Polizist hereinkam. Wie es seine Angewohnheit war, hatte er an einem Tisch am Fenster Platz genommen, von dem aus er sowohl die Straße vor dem Hotel als auch den Eingang im Auge behalten konnte. So war ihm der uniformierte Beamte schon aufgefallen, als er die Straße überquerte und die moderne Drehtür angesteuert hatte. Musste er sich Sorgen machen? Thornhill dachte einen kurzen Moment über diese Frage nach und kam zu einem eindeutigen Nein als Antwort, jedenfalls was den Polizisten anging. Darüber hinaus hatte er natürlich eine Menge Gründe, sich zu sorgen. Allerdings nur noch bis 4 Uhr an diesem Nachmittag, denn genau zu dieser Zeit ging der Zug, mit dem er Chicago verlassen würde. Streng genommen hätte er gar nicht erst hierher kommen sollen. Allein durch ihre Größe und die zusätzlichen Besucherströme, die die Weltausstellung anlockte, war ihm die Stadt als ideales Jagdrevier vorgekommen, ein Karpfenteich von so immenser Größe, dass ein Hecht mehr oder weniger darin nicht auffiel. Aber mittlerweile beschlich ihn das unbehagliche Gefühl, dass etliche der Karpfen hier Zähne hatten. Spätestens nach dem unvorhergesehenen Intermezzo in der Wäscherei hätte er wieder abreisen sollen, zu dem es im Übrigen erst gar nicht hätte kommen dürfen. Es war jetzt der dritte Tag in Folge, den er fast ausschließlich hier im Hotel verbracht und sich damit beschäftigt hatte, dabei zuzusehen, wie sich das Etablissement allmählich doch zu füllen begann. Die übrige Zeit machte er sich Vorwürfe, dass er sich zu einer solchen Unbesonnenheit hatte hinreißen lassen. Dem toten Raptor würde niemand eine Träne nachweinen, aber er hätte das China-Mädchen und seine Familie nicht töten sollen. Was auf der anderen Seite natürlich unumgänglich gewesen war, denn er durfte selbstredend keine Zeugen hinterlassen. Dennoch war es ein Fehler gewesen. Er hätte sich gar nicht erst einmischen sollen. Eine Bewegung im Augenwinkel riss ihn aus seinen Gedanken und in die Wirklichkeit zurück. Jemand war draußen am Fenster vorbeigegangen, was auf einer belebten Straße ja nun nichts Außergewöhnliches war, aber etwas war an ihm.
»Mr. Porter?«
Er erkannte die Stimme nicht, die in seine Gedanken drang, ebenso wenig wie das Gesicht, in das er einen Moment später hinaufsah, die schwarze Uniform dafür umso besser. Vielleicht sollte er sich ja doch Sorgen machen.
»Constable?« »Inspektor«, verbesserte ihn der Polizist. »Inspektor Barnes, um genau zu sein. Sind Sie Mr. Porter?«
»Das ist richtig. Kennen wir uns?«
»Nein, ich habe Ihre Personalien aus dem Meldebuch.«
Barnes nahm nicht nur unaufgefordert Platz, sondern klopfte auch mit der flachen Hand auf seine Jackentasche, um ihm auf diese Weise wohl zu verstehen zu geben, dass er seinen Namen nicht nur notiert hatte, sondern seine Angaben möglicherweise auch zu überprüfen gedachte.
»Was kann ich für Sie tun, Constable?« fragte Thornhill.
Barnes nahm die kleine Spitze hin, ohne mit der Wimper zu zucken.
»Ich habe noch ein paar Fragen an Sie, Mr. Porter«, antwortete er. »Reine Routine, sonst nichts. Sie kennen das ja.«
»Nein«, erwiderte Thornhill. »Woher?« Barnes verzog die Lippen, als lächle er pflichtschuldig über seinen schalen Witz, zog ein winziges Notizbuch aus der Jackentasche, die er gerade schon einmal berührt hatte, und begann mit gewichtiger Miene darin zu blättern.
»Ich habe mit Mr. Wilhelm geredet.«
»Wilhelm?«
»Der Verkäufer aus dem Laden an der Ecke«, antwortete Barnes
und blätterte weiter in seinem Heftchen hin und her.
»Er erinnert sich noch gut an Sie. Sie waren vor 3 Tagen in seinem Geschäft.«
»Ich brauchte Soda.«
»Um die Blutflecke aus Ihrem Hemd zu entfernen.«
»Blutflecke?«
»Mr. Wilhelm sagt, Ihr Hemd wäre voller Blut gewesen.«
Thornhill dachte vorgeblich einen Moment nach. Dann schüttelte er den Kopf.
»Das war Bratensoße«, sagte er. »Sie müssen unbedingt den Braten hier probieren. Er ist köstlich, aber essen Sie ihn nicht mit diesen italienischen Nudeln, sonst sieht Ihr Hemd anschließend aus wie meines.«
Barnes sah ihm weiter ungerührt in die Augen.
»Mr. Wilhelm sagt, er hätte Sie zu der chinesischen Wäscherei geschickt. Sie haben von dieser unschönen Geschichte gehört, die sich da zugetragen hat?«
»In der Tat«, erwiderte Thornhill. Mr. Wilhelm hatte ihn nicht zu der Wäscherei geschickt, und das wusste Barnes so gut wie er. Er war auf der Hut.
Ein wirklich schlimmer Zwischenfall. Es gab ein paar Tote, soweit ich gehört habe. Ach, wie gut, dass ich nicht dorthin gegangen bin, sondern ein neues Hemd gekauft habe. In einem kleinen Laden, gleich die Straße hinunter. Sie können sich gerne erkundigen. Seine Gedanken arbeiteten angestrengt. Hatte ihn jemand beim Betreten der Wäscherei gesehen? Er glaubte es nicht, aber ganz sicher konnte er natürlich nicht sein.
»Das habe ich bereits«, antwortete Barnes. »Der Verkäufer erinnert sich an Sie auch, ja, wenn es da eine kleine zeitliche Diskrepanz gibt.«
»Zeitliche Diskrepanz?« wiederholte Thornhill.
»Unter anderem, ja«, sagte der Inspektor.
Er klappte sein Büchlein zu und sah fast ein bisschen betrübt aus.
»Es gäbe da noch ein, zwei Punkte zu klären. Das Einfachste wäre, wenn Sie mich auf das Revier begleiten und wir es dort auflösen.«
»Und wenn ich das nicht möchte?« Er hatte einen Fehler gemacht. Er hätte die Stadt schon vor 3 Tagen verlassen sollen.
Barnes maß ihn mit einem langen, abschätzigen Blick. Er war etwas jünger als Thornhill, einen halben Kopf größer und ungleich muskulöser. »Dann müsste ich darauf bestehen.«
»Dann bin ich verhaftet«, vergewisserte sich Thornhill. Seine Hand glitt unauffällig zur Jackentasche und zwar nicht hinein, strich aber über das Rasiermesser, das er darin trug. Barnes wollte antworten, doch eine andere Stimme kam ihm zuvor.
»Das bezweifle ich doch sehr«, sagte Holmes, der Hoteldirektor.
Er kam mit raschen Schritten um den Tisch herum und baute sich nichts anderes als drohend über dem Polizisten auf. Vielleicht lag dieser Eindruck auch an der zweiten Gestalt, die in seiner Begleitung war. Thornhill sah sie nur aus den Augenwinkeln, aber ihre enorme Größe ließ keinen Zweifel an ihrer Identität aufkommen. Es war William, der Troll.
»Mr. Holmes«, begann Barnes kühl, »ich glaube nicht, dass...«
»Dr. Holmes, wenn es genehm ist«, fiel ihm Holmes in schneidendem Tonfall ins Wort. »Und wenn Sie keinen von einem Richter unterschriebenen Haftbefehl vorweisen können, dann verbitte ich mir, dass Sie weiterhin meine Gäste belästigen.«
»Ich brauche keinen Haftbefehl, um einen Verdächtigen zum Verhör zu laden«, erwiderte Barnes und stand auf. »Und Sie, Dr. Holmes, sollten sich besser überlegen, was Sie jetzt tun. Einen Polizeibeamten an der Ausübung seiner Pflicht zu hindern, ist ein schweres Vergehen.«
Es wurde sehr still, und von einem Sekundenbruchteil auf den anderen lag eine fast mit Händen greifbare Spannung in der Luft. Die wenigen Gäste, die es außer Thornhill noch hier drinnen gab, waren schon bei Barnes Eintreten ausnahmslos verstummt. Jetzt starrten alle den Polizisten und Holmes und seinen Troll an. Das lief gar nicht gut, dachte Thornhill. Wenn er eines immer zu vermeiden versucht hatte, dann war es Aufsehen. Er stand auf.
»Das ist nicht nötig«, sagte er. »Ich begleite den Constable.«
Er verbesserte sich. »Inspektor.«
»Ich lasse das nicht zu«, ereiferte sich Holmes. »Ich werde mich bei Ihrem Vorgesetzten beschweren.«
»Es wird sich sicher alles aufklären«, sagte Thornhill beschwichtigend. »Ich beantworte alle Fragen und bin in einer Stunde zurück, wahrscheinlich eher.«
Das würde er ganz gewiss nicht. Er würde überhaupt nicht in dieses sonderbare Hotel zurückkehren, so wenig wie Barnes, auf sein Polizeirevier oder sonst irgendwohin. Holmes sah nicht überzeugt aus und Barnes ganz so, als wüsste er, dass es nicht so war, aber er nickte nur knapp und wandte sich um und Thornhill beeilte sich, sich dem Polizisten anzuschließen. Holmes und der Troll starrten ihnen finster nach.
»Sie glauben nicht wirklich, dass ich etwas mit diesen Morden zu tun habe, oder?« fragte Thornhill, nachdem sie 2 oder 3 Schritte weit gegangen waren.
»Es ist nicht meine Aufgabe, irgendetwas zu glauben«, antwortete Barnes. »Die Wahrheit wird ans Licht kommen.«
»Und dazu müssen Sie mich wie einen gemeinen Verbrecher behandeln?« fragte Thornhill. Sein Blick tastete verstohlen über die Straße. Er hatte halbwegs erwartet, in einen Wagen verfrachtet zu werden, doch Barnes schien den Weg zu Fuß zurücklegen zu wollen. Es war also nicht weit. Was wiederum bedeutete, dass er sich beeilen musste, etwas zu unternehmen. Thornhill hatte Zeit seines Lebens noch keine Polizeiwache von innen gesehen und er hatte gewiss nicht vor, heute damit anzufangen. Auf der Straße herrschte nur mäßiger Betrieb, was jedoch nicht hieß, dass sie leer gewesen wäre, aber im Grunde hatte er auch nicht damit gerechnet, dass es unauffällig abgehen würde. Er musste wohl doch einen früheren Zug nehmen. »Sie sollten vor allem eines bedenken, Mr. Potter«, begann Barnes, und Thornhill beschloss, Vorsicht Vorsicht sein zu lassen und gar keinen Zug zu nehmen, um Chicago den Rücken zu kehren, sondern einen anderen und unauffälligeren Weg zu finden. Er rammte Barnes urplötzlich den Ellbogen gegen die Kehle. Barnes brach zusammen und rang nach Atem. Thornhill ging wie selbstverständlich weiter und beschleunigte seine Schritte erst, als der erwartete Tumult hinter ihm ausblieb. Aber auch dann gestattete er sich nicht zu rennen, sondern verfiel nur in einen scharfen Sturmschritt. Er ging bis zum Ende der Straße, sah noch einmal über die Schulter zurück und bog in der Folge etliche Male willkürlich nach rechts und links ab, bis er sicher war, nicht nur die nähere Umgebung des Hotels, sondern das ganze Viertel verlassen zu haben. Auch dann marschierte er mit immer noch raschen Schritten weiter, während er sich bereits den Kopf darüber zerbrach, wie er auf dem schnellsten Weg aus der Stadt herauskam und am besten auch gleich aus dem Bundesstaat. Und wieder tadelte er sich dafür, dass es ein Fehler gewesen war, überhaupt hierher zu kommen, und er gestattete sich nicht, Fehler zu machen.